ein Körper, der viele hundert Jahre gesund bliebe, hätte ja immer noch mit einer Seele zu tun, die altert. Und mit einem Gehirn zu tun, das altert.
Welcome to the Next M Podcast.
Herzlich willkommen zur nächsten Episode des The Next M Podcasts. Heute werfen wir eine der spannendsten Fragen der Menschheit auf. Wollen wir ewig leben? Kennen Sie Ihre Antwort? Und sind Sie sich wirklich sicher? Ich bin Shirin De Bruyne und ich freue mich sehr, heute einen Gesprächspartner an Bord willkommen heißen zu dürfen, der uns eine interessante Perspektive auf diese Frage bieten kann. Dr. Thomas Ramge ist ein angesehener Autor und Redner, aber hören Sie selbst. Thomas, ich grüße dich.
Hey, danke, dass ich bei dir sein darf.
Thomas, du denkst und schreibst an der Schnittstelle von Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Welche Fragen beschäftigen dich derzeit am meisten?
Also zurzeit in der Tat die Frage, was passiert gerade auf dem Feld der Biotechnologie, der Molekularbiologie und eben der Frage, kann es sein, dass künftig nicht Menschen, wenn sie ganz alt werden, nur 110 oder im absoluten Extremfall so um die 120 Jahre alt werden, sondern kann es sein, dass wir im nächsten Jahrhundert Menschen haben werden, die vielleicht 150 Jahre alt sein werden oder gar noch älter?
Wow, mal ehrlich, willst du ewig leben?
Ich nicht.
Ich nicht?
Nein.
Warum nicht?
Ewiges Leben gleich ewige Langeweile. Weiß ich gar nicht, ob das so ist, aber da kommen wir ja sicherlich mal drauf. Also per se muss man erstmal systematisch drauf gucken und sagen, wollen wir das als Einzelne, also individuell? Und wenn das plötzlich ganz viele individuell wollen, was hieße das dann für Gesellschaften und für den Planeten? Und
da gehen wir gleich auf jeden Fall noch einmal.
Die lange Antwort, ganz kurz kondensiert ist, selbst dann, wenn man zu dem Ergebnis kommt, ich persönlich fände das eigentlich ganz geil, irgendwie so mich ein paar Mal selbst neu zu erfinden, ein paar hundert Jahre alt zu werden, dann muss man trotzdem mitbedenken, dass sich Gesellschaft so stark verändert, dass man sich wiederum die Frage stellen kann und sollte, möchte ich unter diesen Bedingungen dann so alt
Klar.
werden?
Klar, ja, absolut, absolut. Ehrlich gesagt muss ich bei diesem Thema auch an die Serie Upload denken. Kennst du sie?
Ja.
Hast du schon mal gesehen?
Ja.
Wird es denn wirklich möglich sein, unser Bewusstsein über den Tod hinaus weiterleben zu lassen?
Es ist eine andere Frage. Also es ist nicht meine zentrale Frage. Mhm. Ich forsche und schreibe zurzeit hauptsächlich über die Frage, kann der biologische Mensch sehr viel älter werden? Aber natürlich berührt das auch die Frage des Mind-Uploads oder quasi des digitalen Fortlebens. Da ist die Antwort, ne? Es gibt ja viele, die behaupten, das steht quasi kurz vor der Tür. Das ist in der Regel eine komische Marketingbehauptung. Also Ray Kurzweil vergesst es, der behauptet im Grunde seit 30 Jahren, in spätestens 5 Jahren oder 10 Jahren ist es soweit. Kompletter Blödsinn. Mit den heute verfügbaren und bekannten technologischen Entwicklungspfaden ist es nicht so, dass erkennbar ist, dass man tatsächlich ein Bewusstsein, eine Seele, den Geist, also unsere Persönlichkeit, wie auch immer man das genau definieren möchte, in einer Cloud hochlöst und dann man in einem Avatar weiterlebt oder wie auch immer. Selbst wenn das möglich wäre, wäre es jetzt, glaube ich, eh nicht etwas, was ich als besonders interessant empfinden würde, aber de facto ist es schlichtweg so, wir kennen zurzeit keine technologische Entwicklung, mit der das erkennbar möglich ist. Sehr wohl kennen wir aber oder sehen wir technologische Entwicklung, eben auf der molekularen Ebene, auf der Zellebene, wo sehr wohl denkbar ist, ein sogenanntes, ne, wie es in der Zukunftsforschung nennt, ein plausibles Szenario ist, dass eben diese Schallmauer von 110, 120 Jahren für älteste Menschen in absehbarer Zeit, heißt vermutlich in unserer Lebensspanne, noch durchbrechbar sein könnte.
Okay, ich bin sehr gespannt, wie alt ich werde. Da gibt es ja eine wichtige Voraussetzung, dass man alt wird. Darüber werden wir später auch noch sprechen. Du hast mir ja schon ein Geheimnis von dir verraten. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Da kommt mir ein Gedanke in den Sinn. Länger leben heißt doch auch mehr Werbung, oder? Also für die Werbung könnte das spannend sein, weil wir als Werbetreibende viel mehr Lebenszeit haben, um die Konsumenten zu erreichen. Oder wie siehst du das?
Ja. Also bevor wir darüber nachdenken, wie man über welche Kanäle mit welchen Werbebotschaften 150- oder 300-Jährige anspricht, glaube ich, gibt es noch ein paar andere Grundsatzfragen zu klären, die vielleicht auch wichtiger wären. Mhm. Aber jetzt rein ökonomisch gesprochen, und das ist ja die Frage dahinter, ist natürlich, was passiert, wenn es viele alte Menschen gibt, die ja auch heute schon eine interessante Werbezielgruppe sind, die irgendwie ne, über viele Jahrzehnte weiter ansprechbar wären, weiter konsumieren werden, vermutlich auch viel länger arbeiten werden, als das heute der Fall ist, weil auch klar ist, ne, dass eine alternde Gesellschaft mit vielen alten Menschen, die körperlich viel fitter sind als heute, 70, 80, 90-Jährige, natürlich ökonomisch in sich zusammenbrechen müsste, aller Voraussicht nach, wenn die nicht mehr arbeiten.
Klar.
Und das heißt, im Grunde ist es in der Tat so, per se erstmal würde das ökonomische Spiel so weitergehen auf einer höheren Ebene mit dann mehr Menschen. Ja, und da wiederum wären wir dann auch bald bei den gesellschaftlichen Konsequenzen. Mhm. Ne? Du kannst jetzt natürlich sagen, auf der einen Seite ist es interessant, weil wir haben es plötzlich mit einem wachsenden Markt zu tun und das ist fürs Marketing natürlich immer gut.
Ja.
Mehr Menschen zu haben, die man ansprechen kann, um ihnen mehr Zeug zu verkaufen, das sie nicht brauchen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass man dann schnell in die Situation kommt oder in die Situation kommen könnte, dass wir einfach auf dem Planeten eine Überbevölkerung haben, wo dann die dringendste Frage nicht mehr ist, wem verkaufen wir was, sondern wer kämpft und welche Ressourcen. Also das Gegenteil wird dann vielleicht der Fall sein.
Ja. Und damit kommen wir jetzt auch zu deinem persönlichen Dreiklang. Wie wir auch in der Podcast-Folge mit dem Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck schon gelernt und gehört haben, es gibt immer zwei Seiten, nicht nur in Sachen Intelligenz, sondern in unserem Fall auch beim Thema Langlebigkeit. Und da du als Denker im Dreiklang Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft unterwegs bist, möchte ich diese drei Bereiche jetzt auch mit dir sukzessive beleuchten. Thema Technologie. Was sind denn die wichtigsten wissenschaftlichen Durchbrüche, die wir in den nächsten Jahren erwarten können?
Also zumindest sehen wir Entwicklungen auf der Zellebene, wo man schon davon ausgehen kann, dass Molekularbiologen, Bioinformatikerinnen und Informatiker, synthetische Biologen, Biotechnikerinnen und Biotechnikerinnen den Bauplan des Lebens auf einer zellularen und molekularen Ebene so gut verstehen, dass das, was unseren Altern ausmacht, nämlich der Alterungsprozess der Zellen, dass Zellen eben sich nicht unendlich oft teilen können, sondern irgendwann so alt werden und das System des Körpers, was aus Zellen besteht, in sich zusammenbricht irgendwann, weil die Zellen sich nicht mehr erneuern, weil sie veralten, weil der Abtransport von dem ganzen Müll, der in unseren Zellen sich ansammelt, nicht mehr möglich ist und so weiter, dass man diesen Bauplan so gut versteht, dass man das, was den Alterungsprozess ausmacht, sprich den Zellalterungsprozess ausmacht, plötzlich abstellen kann.
Ne,
mit dem Fernziel sogar, dass man Zellen wieder verjüngen kann. Und das funktioniert in Tierexperimenten auch schon. Ne? Man kann mit bestimmten Techniken Mäuse, Fadenwürmer jünger machen, biologisch gesehen. Das ist natürlich nicht, die sind natürlich älter, gewissermaßen, was den Zeitablauf angeht, aber was die körperliche Fitness angeht, ihr biologisches Alter kann wieder sinken, dass das möglich ist. Und sagen wir mal, jede dieser Technologien wäre natürlich per se ein abendfüllender Vortrag, aber ich sage einfach mal ein paar Stichworte. Mhm. Also die einfachste Möglichkeit ist eine radikale Umstellung der Ernährung. Sogenannte Low-Calorie, High-Density-Diäten, die bedeuten, dass du die Kalorienzufuhr radikal verringerst bei gleichbleibender oder gar erhöhter Nährstoffzugabe. Und das führt dann dazu, dass im Körper eigene Stoffe in den Zellen, Stoffe ausgeschüttet werden, die den Zellerneuerungsprozess revitalisieren. Und
genau, ist für mich so ein Widerspruch. Also weniger essen, also weniger Kalorien, also dann durch Mikronährstoffe oder wie funktioniert das dann?
Nee, vor allen Dingen, dass nicht so viel Müll entsteht, aber per se, es werden dadurch Stoffe, also sogenannte NAD-Stimulatoren, die wir sowieso im Körper haben, aktiviert und länger aktiviert, die im Alterungsprozess irgendwann nicht mehr so stark aktiviert werden. Und das ist die gute Botschaft für alle Asketen unter uns. Also nicht nur diese wahnsinnig anstrengende Diät wäre eine Möglichkeit, sondern auch hart arbeiten und viel schwitzen dabei und regelmäßig stark frieren sind ebenfalls Faktoren, die eine gesunde Lebensspanne in der Regel erhöhen, zumindest beim großen Anteil der Menschen. Das ist nachgewiesen. Und wenn du schaust, so, wer sind denn diese Menschen, die 100, 110, 120 Jahre alt werden? Das sind oft Frauen, die in Klostern gelebt haben, die hart gearbeitet haben, die wenig gegessen haben und auch oft gefroren haben. Das ist kein Witz.
Ja,
Und aber das ist natürlich jetzt ein Lebensstil, der für die wenigsten von uns vermutlich attraktiv erscheint, sondern attraktiver ist in der Regel, wenn man in der Regel das irgendwie künstlich durch ein Medikament zuführen könnte. Und genau dahin geht ein Teil dieser Forschung, die sogenannten NAD-Stimulatoren, wichtige Kandidaten heißen Rapamycin und Metformin, ne? Also gerade gleich wieder vergessen, den Begriff. Aber
naja, ich spule mal zurück.
Genau, im Kern sind es einfach quasi enzymatische, also Eiweißverbindungen in den Zellen, die genau diesen Zellerneuerungsprozess länger am Laufen halten. Und in die gleiche Richtung geht die sogenannte Xenotherapie. Da geht es um das Entfernen von sogenannten Zombie-Zellen. Also der Alterungsprozess von uns, der wird unter anderem dadurch bestimmt, dass in unserem Körper ab einem bestimmten Alter sogenannte Zombie-Zellen, also so Art untote Zellen, irgendwie den Erneuerungsprozess verstopfen lassen. Normalerweise teilt sich eine Zelle und die dann abgestorben ist, die verschwindet, wird abtransportiert. Und wenn diese abtransportiert nicht mehr funktioniert, sondern diese Zellen irgendwie so halb weiterleben, dann können sich die neuen nicht mehr teilen. Und genau das passiert im alternden Körper. Das heißt, wenn man es schafft, mit diesen sogenannten seneszenten Zellen, das ist der Fachbegriff, Zombiezellen, hört sich natürlich im Marketing viel geiler an.
Zombiezellen, kann ich mir viel besser merken.
Ja. Ich krieg's gleich noch was noch viel Besseres, das Marketing. Okay. Genau. Also jedenfalls, wenn die Zombiezellen weg hast, dann geht's noch. Dann gibt's noch einen sehr, sehr schönen Ansatz, der allerdings wissenschaftlich bei Menschen umstritten ist. Die sogenannte Parabiose, das ist im Grunde Jungblut zuführen. Also wenn du eine alte Ratte und eine junge Ratte zusammennähst und deren Blutkreisläufe ebenfalls verbindest, dann passiert Folgendes: Die alte Ratte wird wieder jünger und die junge Ratte wird sehr viel schnell sehr viel älter.
Oh.
Genau. Ist, also diese Art von Versuchen, die gibt es schon länger, aber in Deutschland sind die schon seit den 80er, 90er Jahren verboten, aber in USA und China werden die weiter gemacht. Und die Idee ist tatsächlich, und es gibt in Kalifornien zum Beispiel Kliniken, so Parabiose-Kliniken, wo ältere, reiche Menschen sich für $10,000 im Monat zweimal irgendwie das Blut von jungen, hübschen, gesunden Menschen zuführen lassen. Und dann ist jetzt bei Mäusen, funktioniert das ganz gut. So, ob das bei Menschen funktioniert, das wissen wir noch nicht so genau. Ne?
Was machst du denn genau?
Aber zwei muss ich schon sagen. Weil ich habe jetzt in der Tat, das war jetzt ein bisschen lang ausgeholt, aber quasi die beiden größten Hämmer sind die Stammzellentherapie. Mhm. Ne? Stammzellen, die ja irgendwie immer frische Zellen produzieren können und so. Also wenn wir die einschleusen besser, dann kann es sein, dass man den menschlichen Körper sehr viel älter und gesünder älter leben lassen kann. Und das Dritte, und das ist im Grunde das Fünfte, glaube ich, waren wir jetzt, das ist die Gentechnik. Also mit dieser berühmten CRISPR-Cas9-Schere, also so ein Mikro-Gerät, mit dem wir die menschliche DNA verändern können, dafür zu sorgen, dass im Sinne, was man auch heute schon aus der Gentherapie, zum Beispiel Erbkrankheiten machen kann, es schafft, unsere Genetik so zu verändern, dass der Zellerneuerungsprozess sehr viel länger, sehr viel besser, sehr viel effizienter funktioniert als heute.
Boah, life by design irgendwie, ne? Sag mal, was machst du denn ernährungstechnisch? Da möchte ich jetzt aber kurz drauf zu sprechen kommen, um möglichst langlebig zu sein.
Also ich bin da sehr widersprüchlich.
Aha.
Also quasi die beiden einfachsten Methoden, um zumindest die gesunde Lebensspanne zu erhöhen, sind nicht zu rauchen und nicht kein Alkohol zu trinken. Das ist so mit großem Abstand die einfachste Möglichkeit, länger gesund zu bleiben. Wobei gerade beim Alkohol da ein wichtiger zweiter Effekt hinzukommt, nämlich wer kein Alkohol trinkt, der schläft sehr viel besser und auch das ist quasi ein klarer stimulierender Faktor für Zellerneuerung.
Mhm.
Und dann eben quasi die leichte Variante von dem, was ich eben beschrieben habe, mit diesem extrem niedrigen Kalorien und sehr viel Nährstoffen, ist eben das, was viele Menschen eher machen, um ihr Gewicht unter Kontrolle zu behalten, nämlich dieses mal 16 Stunden, nur 16 Stunden, also nur innerhalb von 8 Stunden Tag was zu essen, also das berühmte Intervallfasten.
Hey.
Also muss man dazu sagen, es sieht so aus, als ob das auch für eine längere Gesundheitsspanne beitragen kann, ist auch plausibel in vieler Hinsicht. Mhm. Ob das dann tatsächlich so kommt und wie das dann beim jedem Einzelnen aussieht, ist wieder eine ganz andere Frage. Mhm. Na, das ist ja der menschliche Metabolismus ist ja so hoch individuell, dass man im Grunde diese ganzen allgemeinen Regelungen sowieso immer mit Vorsicht genießen muss. Aber wichtig in dem Zusammenhang ist auch noch zu sagen, das führt erstmal nur zu einer längeren Gesundheitsspanne oder zu einem individuell längeren Leben im Rahmen des heute biologisch Vorgegebenen. Damit wird man natürlich nicht 130.
Klar, ja sehr.
Sondern im Idealfall wird man damit relativ gesund 90 und darf dann sich ins Bett legen, dreimal laut atmen und nicht mehr einschlafen.
Das wäre einschlafen. Und das eine ist ja, schöne Variante.
Ich wollte sagen, das ist ja die Variante, die meisten von uns im Grunde als das positive, optimistische Szenario für ihren Tod ansehen.
Okay, jetzt wollte ich mit dir über Ökonomie auch nochmal sprechen, weil das ist natürlich auch in deinem Dreiergespann noch mit drin. Was bedeutet es denn für unsere Wirtschaft und Gesellschaft, wenn der Mensch den Tod besiegen kann? Was hat uns da zu erwarten?
Also den Tod besiegen wäre ja die Unendlichkeit. Gehen wir mal von einem Szenario etwas darunter aus.
Okay.
Also viele sehr alte.
Übertreiben wir mal nicht heute.
Viele, genau. Na, können wir auch machen. Also dann würden natürlich die gesamten quasi Wachstumslogiken irgendwann so relativ schnell an ihre kompletten Grenzen kommen. Und dann kann es sein, dass wir zwar der Mensch irgendwie 1000 Jahre alt werden können, aber alle sich so schnell die Köpfe einschlagen, dass eh keiner so alt wird. Also wenn es plötzlich Kriege um Ressourcen gibt, die dann einfach für 20, 30 Milliarden Menschen nicht ausreichen, dann nützt natürlich auch die ganze Langlebigkeit nicht, sondern dann sind wir vielleicht schnell wieder bei 5 Milliarden Menschen oder so, wäre denkbar. So. Aber wenn wir jetzt mal in eine kürzere hinschauen, ne, so, also wir haben, vielleicht ist die Bilanz nicht so, muss nicht so negativ ausfallen, wie man das auf den ersten Blick wirkt. Also zum Beispiel könnte es so sein, dass Langlebigkeit erstmal die Gesundheitssysteme eher entlastet. Warum? Weil auch heute wir schon wissen, dass Leute, die 100 wären, in der Regel sehr lange sehr gesund sind und dann relativ schnell sterben. Das heißt, sie belasten, während der Gros der Gesundheitskosten entsteht bei den Menschen zwischen 50 und 80 mit ihren chronischen Krankheiten. Und wenn man in dieser Lebenszeit sehr viel gesünder wäre, wäre es für Gesellschaften sehr viel günstiger.
Und bedeutet das eher in Prävention zu investieren.
Das,
ne?
Gilt ja sowieso immer, aber in dem Fall wäre jetzt nicht die klassische Prävention, sondern es wäre ja so etwas wie, ne, Polio gegen zu frühes Sterben. Also drei Tropfen auf einen Zuckerwürfel, kriegst du dann Metformin und bleibst deswegen lange gesund, obwohl du vielleicht nicht den gesündesten Lebensstil überhaupt hast. Wobei, ne, das sind immer diese Versprechungen, ne? Gibt so die Gurus dieser Szene, Aubrey de Grey und so, das ist alles irgendwie insofern nicht durchdacht. Die behaupten dann, der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, der ist heute schon geboren, ist irgendwie das Blöde an solchen Thesen ist, dass du sie ja auch nicht widerlegen kannst. Ist ja denkbar, dass es so ist, aber ist es wahrscheinlich? Nein, weil wir kennen eigentlich keine Entwicklungspfad, keine medizinischen Ansätze, mit denen das möglich wäre. Und quasi, selbst wenn wir es für den Körper hinbekämen, wäre völlig unklar, was mit dem Gehirn passiert. Ihr habt den Henning heute da gehabt, ne?
Ja.
Der, glaube ich, auch da genau gewissermaßen eine gleiche Linie vertritt. Dass, ne, ein Körper, der viele hundert Jahre gesund bliebe, hätte ja immer noch mit einer Seele zu tun, die altert. Und mit einem Gehirn zu tun, das altert. Also, ne, es kann sein, selbst wenn der Körper jung bliebe, wäre es vermutlich immer noch so, dass unsere Persönlichkeitsbildung mit irgendwann zwischen 25 und 30 weitgehend abgeschlossen ist. Wir blieben die gleichen Personen. Kann es sein, dass wir die vielen seelischen Verletzungen, die wir in einem Leben so ansammeln, können wir die dann einfach erasen? Zurzeit können wir es nicht. Denkbar, das ist das, ne? Dann müsste man irgendwie, würde das Gehirn genug Speicherplatz wieder freimachen für die 500-Jährigen, die ihr 10. Leben nach heutigen Standards irgendwie führen? Das wissen wir alles nicht. Und das ist alles nicht plausibel und nicht denkbar. Wenn es dem so wäre, wäre es ja im Übrigen erst sowieso in 500 Jahren soweit, weil das ist ja auch ein interessanter Punkt. Ne? Alle reden heute über Langlebigkeit. Ob die kommt, wissen wir quasi nur jedes Jahr ein Jahr mehr.
Also so, ob das genau, so, ne? Solange wir da sind.
Also, ne? Bevor du beweisen kannst, dass es 200-Jährige gibt, das wäre ja, sagen wir mal, in 100 Jahren, indem du heute einem 100-Jährigen diese Medikamente gibst und dann 100 Jahre wartest.
Ja. So. Ja. Und da muss man das Ganze auch dokumentieren.
Genau. Und das
Fiese dabei
ist,
sein.
Genau, und das ist halt das Interessante und auch so ein Paradox in der ganzen Forschungsszene. Ne? Du machst das an Mäusen, die haben irgendwie einen Lebenszyklus von ein Jahr, anderthalb Jahren, und dann sagst du, ich kann ihre Lebensspanne um 40% erhöhen. Aber um das nachzuweisen, musst du halt nur 6 Monate warten.
Eben.
Weil dann hast du
sie
um 40%.
Mach das mal bei uns.
Bei uns Menschen ist es nicht so. Und im Gegenteil, es ist auch zum Beispiel, ne, bei diesen Studien da zu dieser niedrigen Kalorie so, niedrige Kalorie, das ist so anstrengend und so mühsam, dass es ganz schwierig ist, die Kontrollgruppen, also die Studiengruppen überhaupt zusammenzuhalten. Es hören viel zu viele auf, als dass du wirklich valide Daten bekommst.
Glaube ich sofort. Das würde mich extrem stressen, ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde sehr Tisch zerbrechen.
Man kann sich ja die Frage stellen, warum möchte ich länger leben, wenn ich nichts essen darf?
Ja, also so. Oder macht das überhaupt noch Sinn?
Für mich nicht.
Keine Ahnung.
Wobei wir einen sehr interessanten Aspekt sind, den wir vielleicht besprechen sollten, nämlich der sogenannten, philosophisch sogenannten kategorialen Wünsche. Nämlich die Frage, die dahinter steht und die wir jetzt irgendwie so charmant übers Essen gerade mal durchgespielt haben, gilt natürlich sehr grundsätzlich. Also, kategoriale Wünsche sind jene Wünsche, auf die wir unter keinen Umständen verzichten würden, die also unserem Leben Sinn verleihen. Und vermutlich wäre es so, dass wenn die Welt in Langlebigkeit reinrutschen würde, dass wir Kinderzahl begrenzen müssten, vielleicht sogar Kinder verbieten müssten. Denn sonst würde man so schnell in eine so radikale Überbevölkerung sich reinmanövrieren. Und dann stellt sich die Frage, ist ein Leben ohne Kinder überhaupt lebenswert? Wenn dein kategorialer Wunsch ist, dass du einen großen Teil des Sinns deines Lebens daraus beziehst, dass du Kinder bekommen darfst, dass du deine Enkel vielleicht noch siehst, dass du diese tiefen Beziehungen in Familien ausleben kannst, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, sich Langlebigkeit zu wünschen. Mhm. Umgekehrt ist es so, dass im Grunde sowas wie eine One-Child-Policy, wie man sie ja auch aus China kannte, eigentlich nur in Diktaturen umsetzbar ist. In einer liberalen Demokratie, willst du da Kinder verbieten? Wem willst du das verbieten? Es gibt die Theorie zu sagen, jeder, der sich für Langlebigkeit entscheidet, der darf dann keine Kinder bekommen. Aber wie machst du das? Machst du das durch Zwangssterilisation? Da sind wir aber in einer dunklen Zeit unserer Geschichte angelangt, ja, mit denen die meisten von uns wahrscheinlich moralisch so große Probleme haben, dass das alles keinen Schuh mehr ergibt. Und insofern und sind wir wieder bei dieser Verbindung, was ist individuell wünschenswert?
Absolut.
Also würdest du dir vorstellen, können, ja, so 150 Jahre eigentlich ganz super, weil da kann ich mich ein paar Mal neu erfinden. In einem Leben bin ich Podcasterin und außerdem bin ich musikalisch, dann werde ich auch noch Musikerin und Lehrerin wollte ich auch schon immer werden, mache ich auch noch 30 Jahre und Ärztin finde ich noch besser, also mache ich am Schluss nochmal 30 Jahre Ärztin. Mhm. Und du hast zwischendurch immer 10 Jahre Zeit, um nochmal zu studieren und das lohnt sich auch und dein Gehirn ist noch jung genug und fit genug.
Das wäre natürlich die wichtige Voraussetzung.
So ist es, aber das ist ja denkbar und das ist ja individuell unter Umständen für jemanden, der sich zutraut, sich mehrfach neu zu erfinden und über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar mehrere Jahrhunderte neugierig bleibt, ist das ja auch ein wünschenswertes Szenario. Vielleicht ist es ja auch ein wünschenswertes Szenario mit 200, weil du körperlich noch fit bist, mit deinen Ur-Ur-Urenkeln im Garten Fußball zu spielen oder mit ihnen in den Zoo zu gehen und da den Säbelzahntiger, der biotechnologisch reaktiviert wurde, zu besuchen. Ich empfinde das individuell, empfinde ich das als ein sehr wünschenswertes Szenario. Mhm. Aber
ich glaube, das ist so individuell, ne? Also ich glaube auch, dass Langlebigkeit auch nicht für jeden was ist, ganz ehrlich. Also, weißt du?
Es gibt den schönen Spruch, ne, eine amerikanische Schriftstellerin, die sagt, ja, alle wünschen sich die Unendlichkeit, aber mit einem verregneten Sonntagnachmittag können sie doch relativ wenig anfangen.
Ne? So, also, stell dir vor, das ganze Leben würde nur noch regnen. Ne? Weiß man ja nicht.
Ne, vor allen Dingen, ne, done it, seen it, du hast alles schon 10-mal gemacht. Also diese Effekte, die wir ja auch heute schon, ne, so ab 30 im Grunde, aber auch auf jeden Fall in der zweiten Lebenshälfte natürlich erfahren, dass es echt schwierig ist, neugierig zu bleiben, sich immer wieder neu zu motivieren, Dinge
absolut
zu machen.
Absolut.
Das wäre dann ja potenziert und vielleicht wäre es dann auch so, dass ganz viele, ne, dass Depressionen ganz stark zunehmen würden oder dass eben Leute, die zwar sich mit 50 dafür entscheiden, die Langlebigkeitspille zu schlucken, plötzlich mit 80 auf die Idee kommen, das war doch...
Würdest du die schlucken?
Ich weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht, ganz ehrlich.
Ich bin mir nicht sicher, also wahrscheinlich würde ich sie schlucken, weil natürlich.
Weil du einfach Forscher bist in dem Gebiet.
Nee, weil das Versprechen so groß ist und weil du. Und das ist ja das andere, gewissermaßen immer die Exit-Option hast. Also was du dann dich entscheidest, es sei denn, du hast so etwas wie. Ich müsste mich mit 20 entscheiden. Ich darf keine Kinder bekommen, darf aber langlebig sein. Dann weiß ich, dass ich die nicht nehmen würde. Aber das ist fast die einzige Bedingung, von der ich sagen würde, dann nehme ich sie nicht. Mhm. Ich würde versuchen, dafür viel Geld auszugeben oder hoffe gewissermaßen, dass es diese weiße Pille, in meinem Buch ein Szenario, dass man 90 gesund, 90, 100 Jahre mit einer weißen Pille werden kann, dass es die geben wird. Mhm. Aber dass es die Pillen oder in der Regel, also aller Wahrscheinlichkeit nach werden das eher zu spritzende Therapien sein, also ähnlich den heutigen Gentherapien, dass es die nicht geben wird, weil ich glaube, dass die, in der Techniksoziologie nennt man das die Rebound-Effekte, also die negativen Gegeneffekte, so stark sein werden, dass es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Welt, die durch Langlebigkeit entsteht, für die allermeisten eigentlich keine so richtig gute ist.
Mhm. Ja. Boah, du hast jetzt richtig viele Fragen aufgeworfen. Also da werde ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal in mich gehen. Ich glaube, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es ähnlich. Ich komme allmählich zum Ende, aber ich habe auf jeden Fall noch die Schlussfrage für dich. Denn unser Motto lautet ja Play the Future. Bekommt durch dich nochmal einen ganz neuen Anstrich. Interessant. Wie können wir denn in Zukunft möglichst cool mit dieser Veränderungskraft, die uns da auf den verschiedensten Ebenen erwartet, umgehen? Hast du da Tipps für uns, wie wir in Zukunft Entscheidungen treffen und auch mit dieser Veränderung, die uns da auf verschiedensten Ebenen erreicht, umgehen?
Du meinst jetzt mit technologischen Veränderungen, aber ja. nicht bezogen auf Biomedizin, genau. sondern allgemein.
Ja.
Also bei der zur heute ja auch sehr stark diskutierten Frage, wie kann künstliche Intelligenzsysteme unser Leben bereichern, habe ich eine sehr klare Haltung. Das ist mein anderes Spezialgebiet, nämlich das ist kein Kampf Mensch gegen Maschine, sondern es geht um die Frage, wie nutzen intelligente Menschen auf intelligente Weise intelligente Systeme. Ne? Und der Begriff der künstlichen Intelligenz ist ja per se schon mindestens missverständlich, vermutlich aber eher irreführend. Was ist Intelligenz? Es gibt keine wissenschaftliche, saubere Definition, aber ich finde, gut arbeiten kann man mit der von Jean Piaget, dem Kognitionswissenschaftler, nämlich dass Intelligenz die Fähigkeit ist, herauszufinden, was zu tun ist, wenn wir nicht wissen, was zu tun ist. Und dabei können uns KI-Systeme als Assistenten wertvolle Dienste leisten, sie können uns aber das Denken nicht abnehmen.
Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen lieben Dank, Thomas, für das spannende Gespräch. Ich muss erstmal ein bisschen verarbeiten. Aber dafür bist du ja auch da. Ja, du regst zum Nachdenken an. Das waren spannende Einblicke und ich denke, wir sind der Antwort auf die Frage, ob wir ewig leben wollen, doch ein Stück weit näher gekommen, auch wenn ich viele Fragezeichen habe. Danke auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unserem Podcast zuzuhören und die Zukunft mit uns zu spielen. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Folge mitgenommen haben. Auf jeden Fall auch dieses ein oder andere Fragezeichen. Schalten Sie gern wieder ein. Bis zum nächsten Mal und Play the Future. Ciao.